Wo bist du eigentlich gerade? Bist du in Köln oder in Bonn?
Ich bin in Köln. Wir haben so einen YouTube-Raum eingerichtet.
Ja, ich sehe schon. Richtig professionell da bei dir. Ja, du, also, hier, Thema Content-Marketing, ne? Das ist ja schon richtig, richtig krass, was du da wegballerst an Content, oder? Und ich glaube, du warst wahrscheinlich auch so einer der, wenn wahrscheinlich so der erste Steuerberater, der dieses Thema wirklich so krass macht wie du, oder?
Das hängt halt damit zusammen, weil in anderen Bereichen ist Wissen eigentlich schon alles. Also wenn du da irgendwie jemandem erzählst, wie irgendwas funktioniert, dann kann er das umsetzen. Und im Steuerrecht ist das eben nicht so. Man muss also sagen, ist ja für uns Akquise. Wir können die Informationen raushauen. Und zum Glück sind unsere Gestaltungen so kompliziert. Ich bringe die zwar leicht drüber, aber ein normaler Steuerberater sagt halt, meine Schwerpunkte sind auf anderen Themen gelegt und nicht auf dieser Gestaltungsberatung. Und will ich so nicht. Und dann kommen die dann doch wieder zu uns in die Kanzlei letztendlich. Mhm. Ja, das ist so der Effekt. Und deswegen haue ich die Themen raus. Mache ich ja immer. Ich halte Vorträge bei der Hochschule, ich bin Professor, da bringe ich meinen Studenten das bei. Die werden ja auch irgendwann Steuerberater und ich habe die fit gemacht. Ich habe Vorträge gehalten für Finanzbeamte, ich habe Vorträge gehalten beim Steuerberaterverband. Da sitzen dann immer 100 andere Steuerberater, macht die Konkurrenz 1:1 fit. Es macht Spaß, es hilft weiter, es schafft auch ein Netzwerk. Und YouTube ist dafür aber noch besser geeignet, weil die Reichweite letztendlich viel größer ist als ein Seminar, wo 100 Leute dran teilnehmen.
Auf jeden Fall. Nee, also wirklich ganz, ganz großen Respekt. Da müsst ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Schaut mal in seinen YouTube-Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennt. Das ist wirklich grandios, was du. Und das zeigt halt auch, dass man auch mit so einem Thema, wo man vielleicht im ersten Moment denken würde, kann ich da jetzt großartig Content machen, etc. pp., dass man das halt richtig, richtig geil auch umsetzen kann im Content-Bereich.
Das Problem ist, im Steuerrecht, da haben viele so ein bisschen Angst vor und sagen, das ist sehr trocken. Und das muss man dann halt mit ein bisschen Witz und ein bisschen Interesse, muss man da ein bisschen rauslocken bei den Teilnehmern und bei den Zuschauern. Das war so ein bisschen die Herausforderung, das hinzubekommen. Und da hat natürlich auch die Vortragstätigkeit von früher sehr geholfen, damit man da auch merkt, was die Leute gern hören wollen, was nicht. Ja.
Bis das Thema damals, als du warst ja mal Deutschlands jüngster Steuerberater, glaube ich, ne? Und hast dann sozusagen dich selbstständig gemacht.
Genau, bin ich in die Prüfung gegangen, war mit 25 war ich durch. Und das waren damals deutschlandweit so 10, 12 Personen, die dann halt mit 25 Steuerberater waren damals. Mhm.
Und dann hast du direkt von Anfang an gesagt, komm, ich mache jetzt hier Content, YouTube, los geht's? Oder wer hat dich dafür so inspiriert? Wie kamst du da drauf?
Genau, also wir haben schon immer sehr viel im Internet gemacht, kostenlos Content rausgehauen. Aber da habe ich irgendwann gesagt, ich will YouTube machen. Und da haben mich meine Freunde, mein Geschäftspartner haben gesagt, Christoph, also erstens ist YouTube nicht das, was ein Steuerberater macht. Und zweitens, wieso sollst du Leute kostenlos Informationen geben? Und dann, das klang dann plausibel, habe ich erstmal gesagt, okay, irgendwie habt ihr recht, soll ich das jetzt wirklich machen? Ja. Und dann, ging das weiter, habe ich mich damit beschäftigt und geguckt. Ja, und am Ende des Tages hat sich so rauskristallisiert. Es mag ja sein, dass 99% meiner Informationen von den Mandanten genommen werden und mit irgendwie selbst umgesetzt werden und dann geht es vielleicht auch noch schief. Mhm. Aber 1%, das machen wir. Und das 1% ist eben mehr als 0. Ja? Und Content is King. Das hat man irgendwie vor 5 Jahren schon gesagt, wie ich damit angefangen habe. Und das hat sich jetzt nach und nach immer zunehmend bestätigt. Ja.
Ja, und es bestätigt sich ja sogar auch noch immer mehr, weil wenn du mal jetzt guckst, wenn du jetzt Performance-Marketing machst etc., da hast du dann auf einmal die Tracking-Probleme jetzt mit iOS 14, Preise steigen etc. pp. Also Content war wahrscheinlich noch nie so krass King wie heutzutage. Ja. Und ich glaube, da machst du schon einiges richtig. Was würdest du sagen, so ungefähr? Klar, du kriegst garantiert natürlich viele, viele Anfragen in der Kanzlei, Leute, die anrufen etc. Wie viele von den Leuten, die sich durch deinen Content bei dir melden, sind wirklich potenziell spannende Kunden für dich?
Das ist schwer. Also ich würde sagen ein Fünftel. Also es ruft halt auch ein Student an, der sagt, ich schreibe gerade meine Hausarbeit und Sie haben das bei YouTube, kann ich Ihnen 3 Fragen stellen? Ja. Da fängt es halt an, es fängt ein kleiner Startup an, weil wir machen Unternehmenssteuerrecht. Wir sagen von 1 bis 10 Millionen oder Gestaltung auch von 1 bis 100 Millionen Umsatz im Jahr. Und es gibt aber auch viele Unternehmer, die halt 200.000 Euro Umsatz machen und das vielleicht auch gleich als Gewinn haben. Das ist auch okay, das ist auch sehr viel Geld. Aber da fängt erst die Gestaltung so langsam an. Ja? Und bei 1 Million wird es dann halt noch attraktiver, weil so ein Modell kostet letztendlich auch Geld, ne?
Ja, verstehe. Mhm. Wie viele Leute seid ihr jetzt mittlerweile bei dir in der Firma?
Wir sind 50 Köpfe.
50 Köpfe?
50 Köpfe, wow, krass. Ja. Und die Herausforderung ist, du willst ja gar nicht so viele Anrufe. Du willst eigentlich nur die qualitativen Anrufe. Und das kannst du aber auch über eine Webseite, über ein Branding bei YouTube, über eine Darstellung, kannst du das schon so ein bisschen denken, dass du da die richtige Klientel bekommst letztendlich und die Mandanten die auch bedienen können. Weil es bringt keinem dem Mandanten nichts, dass er bei uns anruft und wir letztendlich nicht helfen können. Ja, das ist dann das Thema.
Mhm. Ja, alles klar. Du, ich habe ja hier so ein paar Themen vorbereitet, habe ein paar Videos von dir angeguckt, habe auch noch ein bisschen rumgefragt hier so bei anderen Unternehmern, was so spannende Themen wären. Da will ich gleich einfach mal so ein paar Themen mit dir durchgehen und mal ein bisschen so die berühmt-berüchtigten Junschen Gestaltungs-Hacks erfahren. Und vorher noch mal ein ganz spannendes Thema, wie ich fand. Du hattest ja auch mal ein anderes Leben sozusagen vorher, vor der Steuerberaterei und warst auch komplett anders unternehmerisch tätig, oder?
Da bist du aber gut informiert. Das halte ich eigentlich immer ein bisschen zurück. Das positioniere ich an ganz wenigen Positionen. Ich war immer sehr unternehmerisch unterwegs, habe immer geguckt rechts und links und habe dann irgendwie rausgefunden, vor 20 Jahren, ja, vor 15 Jahren, dass es bei eBay in Deutschland Sachen gibt, die halt in Amerika günstiger, teurer sind. Dann habe ich die mal an einer Stelle einkauft, an einer anderen verkauft. Und ja, das lief damals ganz gut. Wir haben damals in der Summe so 400.000, 500.000 Euro Umsatz gemacht zu Schüler- und Studentenzeiten. Und mit 22 habe ich dann die Hälfte verkauft, weil ich mich dann dem Steuerrecht komplett gewidmet habe. Und da hat man natürlich so einen unternehmerischen Ansatz raus mitbekommen. Weil ich selber habe als Unternehmer immer gefragt, ich habe eine GmbH in Deutschland, eine Corporation in Amerika. Wie kann man da jetzt Steuern sparen? Und ich war meinem Steuerberater immer so einen Schritt, oder nicht voraus, das ist falsch, aber ich habe immer anders gedacht. Und er hat eher nicht im Voraus gedacht, sondern im Nachhinein, ich rechne jetzt mal die Steuer vom letzten Jahr aus und ich will heute die Steuer von morgen gestalten. Und das hat sich natürlich, dieser unternehmerische Ansatz hat sich durch das komplette Studium, durch alle Ausbildungswege komplett durchgezogen bei mir. Und deswegen treffe ich so die Wellenlänge von vielen Unternehmern. Weil ich sage, wir reden heute und sparen morgen die Steuern. Und das kommt von meinem eBay-Business von früher.
Ja, verstehe. Ja. Hast du dann im Prinzip auch so aus eigenem Pain heraus angefangen, dich mit dem Steuerthema zu beschäftigen und reinzufuchsen? Und hat sich irgendwann angetriggert und dann ging es weiter? Oder wie kam das?
Ja, genau. Ich habe damit mit 16, 17 Jahren angefangen und dann war so, oh, was kostet der Steuerberater? Den kann ich mir für Selbstständigkeit nicht leisten. Der kostet 1.000, 2.000 Euro im Jahr oder so. Das war damals viel Geld. Und da habe ich mich damit beschäftigt und informiert, wie kann man das selber machen. Und dann habe ich gemerkt, ach, ist total spannend. Da habe ich mich mal, irgendwann einen Steuerberater hatte ich dann, da habe ich mich mit dem abgestimmt, fand das auch cool, was der so macht. Und habe gesagt, das will ich später auch mal machen. Und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, dass ich ja anders gedacht habe. Ne? Und dadurch kam das in der Tat, die Liebe zum Steuerrecht.
Nicht schlecht. Ja, das ist tatsächlich, und das ist genau das, was ich auch anfangs meinte, so, wenn man sich mal so ein paar Videos von dir anschaut, dann wird man da schon ein bisschen angefixt von und dann kommt man auch auf genau solche Gedanken, also man merkt dir das schon an, 1000%ig so, dass du sozusagen diese unternehmerische Denke oder sagen wir mal das Steuerthema von einem anderen Angle sozusagen angehst und das ist schon, damit zündest du dann glaube ich auch viele Leute an und das macht dann auch wiederum natürlich das Content-Marketing von dir in deiner Zielgruppe so spannend. Ja. Oder auch so gut vor allen Dingen. Alright, hast du Bock mal über so ein paar Themen, die ich mir da rausgepickt habe aus deinen Videos, mal zu sprechen?
Hau raus deine Fragen. Ich behaupte, 9 von 10 Fragen kann ich beantworten. Bei einer muss ich wahrscheinlich passen, so die Statistik.
Kein Problem, kein Problem. Also, so grundsätzlich Holdingstruktur und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist was mittlerweile bei den allermeisten Unternehmern, die was mit Kapitalgesellschaften haben, zumindest angekommen ist. Ob es alle haben, ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Zum Beispiel wir damals, unser allererstes Startup, was dann irgendwann von Daimler übernommen wurde, da hatten wir leider noch keine Holding. Ja. Das hat dann nur so halb Spaß gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes halb Spaß gemacht. Aber was jetzt ja auch so ein Thema ist, was ich tatsächlich und was wahrscheinlich bei dir auch jetzt immer häufiger aufpoppt, ist so dieses ganze Thema Wegzugsbesteuerung, oder?
Ja, klar. Gerade jetzt zum Jahresende, da ändert sich die Rechtslage. Ne? Also bisher kannst du innerhalb der EU wegziehen, bekommst zwar einen Steuerbescheid, da steht aber drauf, du kannst wegziehen, das löst eine Steuer aus für die Wegzugsteuer, wenn du GmbH-Gesellschafter bist, weil die sind davon betroffen. Aber die Steuer, die wird gestundet innerhalb der Europäischen Union bei Wegzügen. Und das ist uns allen bekannt, das ändert sich zum 1. Januar nächsten Jahres. Da bekommst du einen Steuerbescheid, wo draufsteht, deine GmbH, die 100.000 Gewinn macht, ist über 1 Million wert. Die Steuer darauf sind 300.000 Euro, zahl die zumindest in 7 Jahresraten. Und das tut halt weh, in 7 Jahresraten 300.000 zu zahlen, wenn du nur 100.000 Gewinn machst. Ja.
Also, das tut weh und das muss man vor allen Dingen, das geht dann auf mich als Privatperson. Ne? Also, also nicht auf die Gesellschaft an sich, sondern auf mich als, das heißt, ich muss im Prinzip versteuern einen Geldzufluss, den ich gar nicht habe.
Genau. Also die 100.000 Euro Jahresgewinn, die sind ja auch nur 75 netto. Und wenn du dann 7 Jahre lang die 300.000 Euro abzahlen musst, hast du quasi 7 Jahre lang keine Gewinnausschüttung mehr netto, die übrig bleibt.
Ja.
Das tut weh.
Und das ist auch. Das ist irgendwie so unvorstellbar, ne? Also das ist wirklich, das passiert, oder? Also das muss ich dann auch wirklich zahlen, Das ist kein. Ich
habe auch schon vielen das Genick gebrochen. Also das ist ja paradox. Ich sage immer, wenn du 100.000 Euro Vermögen hast, kannst du auswandern. Also wenn du 10.000 hast, reicht jetzt nicht für die Kaution im neuen Land, für die neue Miete, um ein Haus zu kaufen, mal zu wohnen. ab 100.000 hast du Cash, 500.000 hast du Cash, bei 5 Millionen hast du wieder ein Problem, weil du bist Unternehmer, sonst hättest du nicht 5 Millionen und du hast in der Regel einen GmbH-Anteil und deswegen kannst du nicht wegziehen, obwohl du so vermögend bist. Ja? Mhm. Und der Gesetzgeber sagt sich natürlich, wenn der Christoph mit seiner GmbH in Deutschland ist und die verkauft für 5 Millionen, keine Ahnung, dann muss er den Gewinn in Deutschland versteuern. Wenn der einmal ausgewandert ist und er verkauft, dann bekommt der ausländische Staat ja das Geld.
Ja.
Was können wir Deutschen tun? Also der deutsche Gesetzgeber im letzten Augenblick vom Wegzug die Besteuerung durchzuführen. Gemeine Sache, eine Stundung wäre fair gewesen, aber der Gesetzgeber hätte gern das Geld jetzt neuerdings früher.
So, und dann habe ich bei dir dieses Modell mit der doppelten Holding
gesehen. Ja.
Erlaube mir bitte ganz kurz unserem Podcast-Partner LexRocket Danke zu sagen. LexRocket ist die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Für Selbstständige, Freiberufler, Startups, KMU bietet das Team von LexRocket auf der Plattform super wertvolles Wissen und Tools rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen und zwar komplett gratis. Da gibt's zum Beispiel eine riesige Wissensdatenbank, einen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder und eine Steuerberatersuche. Und das Beste, ihr bekommt bei LexRocket ein ganzes Jahr lang die Online-Buchhaltungssoftware LexOffice geschenkt. Geht dafür bitte einfach über den Link machen.fm/LexRocket, um LexOffice 12 Monate in der Vollversion absolut kostenlos nutzen zu können. Ich selbst nutze ja auch LexOffice in meinen Firmen, sowohl bei Machen als auch bei Talentmagnet. Ich finde es ein super Tool, das ich auch privat ständig weiterempfehle, mit dem Buchhaltung tatsächlich irgendwie anfängt, Spaß zu machen. Es ist total simpel zu bedienen, es macht die Lohnabrechnung automatisch, schickt alles im Hintergrund ans Finanzamt, man hat coole Statistiken und meine Steuerberaterin sagte mir, dass sie alle Cloud-Buchhaltungssoftwares getestet und LexOffice für die beste befunden hat, weshalb auch sie es jetzt all ihren Klienten empfiehlt. Also, LexOffice 12 Monate for free unter machen.fm/LexRocket. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken. So, ist das etwas, was auch in der Realität sinnvoll ist? Also nochmal kurz jetzt, ich fasse das mal als Laie zusammen und du sagst, ob ich das einigermaßen richtig zusammengefasst habe. Du gründest im Prinzip eine Personengesellschaft, also zum Beispiel eine GmbH und Co. KG,
ja,
und legst da dann wiederum deine Holding, worunter wiederum die ganzen operativen Firmen sind, legst die Holding in deine Personengesellschaft ein und dadurch umgehst du dann die Wegzugsbesteuerung, weil die halt nur für Kapitalgesellschaften gilt, richtig?
Genau. Also das wird so in der Praxis gemacht. Das Thema ist, das lohnt sich jetzt nicht für jede Größenordnung. Eine leere GmbH und Co. KG als Holding reicht da auch nicht. Also zum Hintergrund, die Wegzugsbesteuerung sagt, wenn du GmbH-Gesellschafter bist und wegzieht, ja gut, wenn du das Gesetz so mal verstanden hast, sagst du, schalte ich doch eine GmbH und Co. KG dazwischen und dann ziehe ich weg, dann bin ich ja nicht mehr GmbH-Gesellschafter, sondern GmbH und Co. KG Gesellschafter. Das stimmt. Die normale Wegzugsteuer greift nicht. Jetzt sagt nur eine andere Gesetzgebung, sagt nun, jetzt musst du aber Substanz in dieser GmbH und Co. KG haben und am besten auch ein, zwei Manager eingestellt haben, die dann halt für die Tochtergesellschaft tätig sind und so eine Verflechtung entsteht. Und dann kannst du als Gesellschafter wieder wegziehen. Das heißt, wenn du es komplett alleine machst, ist das schon eine komplizierte Sache. Aber viele haben ja auch irgendwie 5 Familienmitglieder an ihrer GmbH beteiligt. Dann schaltet ihr auch in die GmbH und Co. KG um. Einer ist der Geschäftsführer, das ist vielleicht auch der in Deutschland bleibt. Dann können aber meine 4 Kinder nach Amerika gehen zum Studieren. Meine andere Tochter kann nach Griechenland auswandern. Alles easy. Ich als Manager bleibe in Deutschland, bin auch angestellt bei der GmbH und Co. KG und manage dann die Tochter Holding GmbH quasi. Also ab einer gewissen Größenordnung ist das die perfekte Struktur.
Was würdest du sagen, grob ab welcher Größenordnung?
Ja, fängt bei 10 Millionen Euro Umsatz an, ne? 1 Million Gewinn, da fängt es so an. Wenn du 100 Millionen Umsatz machst mit 10 Millionen Gewinn auf der ganzen Familie, boah, musst du das Ding haben. Aber wenn du jetzt nur 200.000 Gewinn hast, lohnt der Aufwand nicht, das aufzusetzen.
Das heißt, in dem Fall, wenn ich jetzt sage so, ciao, ich bin nochmal weg.de, will jetzt wegziehen und ich bin unter irgendwie der Millionengewinn, was würdest du dann sozusagen prüfen? Oder was würdest du dann sagen, was dann vielleicht sinniger ist?
Dann geht es viel einfacher. Dann kannst du doch aus der normalen bestehenden GmbH eine Umwandlung machen, einen Formwechsel in eine GmbH und Co. KG. GmbH sind Vierecke, KG sind bei mir Dreiecke, Und dann wandelst du deine bestehende GmbH in eine GmbH und Co. KG um. Und wenn du dann wegziehst, ich habe ja gerade gesagt, dann hast du keine GmbH, die Wegzugsteuer greift nicht. Und diese besondere Regelung greift auch nicht, weil du hast ja Substanz in deiner GmbH und Co. KG. Die Mitarbeiter sind ja dann direkt in der einzig verbleibenden GmbH und Co. KG drin.
Und das würde dann auch noch mit der Holding gehen?
Also nee, wenn man jetzt die einfache Holding drüber setzen. Das ist dann das Problem. Das ist dann deine einzige operative GmbH und Co. KG. Du hast dann keine Holdingstruktur mehr. Und damit ist der Wegzug sehr einfach. Aber ja, da muss halt jetzt abwägen. Ne?
Und sag mal jetzt bei dem Klassiker jetzt, wo irgendwie würde ich meine, das weißt du besser als ich, aber so gefühlt haben irgendwie die meisten eine Holding, so, die ich so kenne an Unternehmern, aber halt eine einfache.
Ja.
Liegen halt teilweise, oder viele natürlich noch nicht über 1 Million Gewinn. So, was machst du in so einem Kasus, Knaxus?
Da muss der Mandant sich entscheiden. Ne? Da kann man natürlich die Struktur aus einer Holding wieder zusammenstampfen, was eigentlich nicht schön ist für die laufende Besteuerung. Modell 1, Modell ist die doppelte Holding, die natürlich auch Kosten und Managementkosten verursacht. Und die dritte Variante ist, wird immer beliebter, das in eine Stiftung zu packen. Ne? Also bei Stiftung denken jetzt alle an so ganz große Strukturen. Nee, ab 2-3 Millionen Vermögen ist man dabei. Also man kann die Stiftung schon für 50.000 Euro Mindestkapital gründen. Und da packt man die GmbH rein. Eine Stiftung ist wie eine GmbH, nur ohne Anteilseigner. Und die Gewinne fließen dann steuerfrei in die Stiftung. Die Stiftung ist in Deutschland und werden dann von der Stiftung ausgeschüttet, das nennt sich dann Destinationsleistung, an die Begünstigten. Und ich schreibe einfach rein, ich bin begünstigt und meine Kinder. Das kann ich bei der Gründung bestimmen. Und dann kann ich halt querfeldein durch die komplette Weltbevölkerung ziehen einmal, in jedem Land irgendwo was machen und tun, ohne dass ich mit Wegzugsteuerthemen habe, weil ich bin nicht Gesellschafter, sondern nur Destinatär. Ich bin kein Gesellschafter mehr. Ne?
Alright, okay. Und das macht auch schon Sinn sozusagen in kleineren Dimensionen.
Ja.
Alright. Okay, cool. Dann lass mal Thema 2.
Was
ich mitgebracht habe hier auf unserer kleinen Liste. Investieren. Investieren zum Beispiel in Aktien oder Aktienfonds, ETFs etc. Privat oder mit meiner vermögensverwaltenden Holding?
Ja, da sagt der Jurist immer, es kommt drauf an. Ja,
also, natürlich. Wie der Steuerberater.
Ja, der Steuerberater sagen das auch. Du musst gucken, in was du investiert hast. Also ETF, also im Grunde kannst du die ganzen Thema Wertpapiere ja in zwei Bereiche splitten. Die einen, die wachsen, also eine Tesla, wo du nicht auf die Dividende schaust, sondern wo du sagst, die kaufe ich für einen Wert und für einen höheren werde ich die verkaufen. Das heißt, da geht es um den Veräußerungsgewinn. Diese Aktien machen in einer vermögensverwaltenden GmbH Sinn, weil diese Wertsteigerung, also Veräußerungsgewinn, dort nahezu steuerfrei ist. Nur 1,5% Steuern. Punkt. Die anderen Aktien, wo es um Dividenden geht, eine Deutsche Telekom AG zum Beispiel, da geht es nicht um die Wertsteigerung. Die Dividenden werden auf Ebene der GmbH leider nicht mit 1,5% besteuert, sondern mit 30%. Und dann merkst du, das ist schon viel mehr wie privat 25. Und wenn ich das Geld in der GmbH drin habe und schon 30% Steuern gezahlt habe, muss ich irgendwann mal ausschütten und nochmal 25% zahlen und dann ist mir bei 50% nichts geholfen. Das mache ich lieber privat. Und deswegen sage ich halt, wenn es um Veräußerungsgewinn geht, in die vermögensverwaltende GmbH, das Depot 1 und das zweite Depot privat halten für die Aktien, wo es um Dividenden geht.
Alright, cool. Das klingt doch eigentlich ziemlich eindeutig.
Ja.
So, dann habe ich hier...
Michael, du kannst das noch kombinieren mit deiner operativen GmbH. Wenn du eine Holding hast und die operative drunter packst, zahlst du hier 30% Steuern, holst das Geld, also 70% nach oben, investierst 70% mit deiner vermögensverwaltenden Holding GmbH in Aktien und hast quasi 70% investiert und auf Veräußerungsgewinne zahlst du nur 1,5%. Das ist viel geiler, wie das Geld privat auf Rateebene zu holen, wo du nur 50% netto hast statt 70% und dann nochmal auf Wertsteigerung 30% Steuern, 25% Steuern zahlen musst. Also da kann man schon viel machen.
Genau die Hacks, die wollte ich dir hier entlocken, Christoph.
Okay, gerne.
Dafür sind wir hier.
Okay.
Thema 3. Das geht vielleicht auch so, geht nicht, aber sozusagen, pass auf. Darlehen aus meiner Gesellschaft an mich privat, um es dann wiederum in Aktien oder Fonds anzulegen.
Ja. Sagen alle Steuerberater, um Gottes Willen, das könnte eine verdeckte Gewinnausschüttung auslösen. Das sage ich so auch. Warum? Ja. Weil wenn das Geld nicht zurückfließt, machst du eine Teilwertabschreibung, also machst den Verlust auf GmbH-Ebene geltend und dann sagt der Finanzbeamte, das hättest du einem fremden Dritten ja gar nicht geliehen, das Geld. Richtig. Wenn man das aber jetzt mal ein bisschen neutralisiert, mehr, nicht so wie ein Steuerrechtler sieht, sondern mehr wie so ein Unternehmer, muss man fairerweise sagen, naja, man gibt sich das Geld nach oben und wir Unternehmer gehen davon aus, dass ich da mit den Aktien auch Wertsteigerung habe und natürlich das Geld irgendwann zurückzahlen kann. Und wenn ich das zurückzahlen kann, dann kann der Finanzbeamte auch keine verdeckte Gewinnausschüttung draus machen. Ich muss einen fremdüblichen Zinssatz nehmen und dann ist alles gut. Die Probleme entstehen immer nur dann, wenn ich nicht zurückzahlen werde oder keinen fremdüblichen Zinssatz habe. Und wenn ich mich an die beiden Spielregeln halte, dann kann ich mir das Darlehen hochgeben. Blöd, ich kann die Zinskosten nicht abziehen auf privater Ebene. Da gibt es ja den Sparerpauschbetrag, 891 Euro. Und wenn ich jetzt mal 2.000 Euro Zinskosten an meine GmbH zahle. Aber in den heutigen Zeiten von Niedrigzinsen ist das ja nicht relevant.
Ja. Das heißt, ist das jetzt eher eine theoretische Spielerei oder ist das wirklich was, was du auch, du zum Beispiel machst, was deine Mandanten machen,
etc.? Ich würde das machen, ich berate meine Mandanten dahingehend. Ich sage nochmal, Leute, seht zu, dass das Geld zurückkommt, weil wenn es nicht zurückkommt, dann kann ich euch da nicht retten. Ja?
Und was heißt genau irgendwann zurückzahlen? Also würdest du dann wirklich sagen, so Monat für Monat feste Rate wieder zurück, so wie es dann auch bei einer Bank wäre, oder?
Nö, da bin ich total flexibel. Also das Schlechteste, aber noch zulässige wäre, ein Darlehensvertrag, unbefristete Laufzeit, kann von beiden Parteien mit einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Ne?
Okay.
Der Zinssatz ist 1% und da fängt an, das sollte machbar sein, aber da fangen die Bauchschmerzen an. Wenn du jetzt sagst, läuft auf 5 Jahre, der Zinssatz ist 1% oder 0,5 über Euro oder ähnliches und in 5 Jahren ist zurückzuzahlen, dann ist das schon ein bisschen fremdüblicher. Aber das jetzt auf 100 Jahre festzumachen und kann nicht gekündigt werden, das ist blöd, das wäre nicht üblich. Ja,
ja gut, im Optimalfall, ne, wenn du es halt auf ein paar Jahre machst, dann klar, es kann irgendwie dann mal einen Einbruch irgendwie geben an Börsen etc. pp. Kann halt sein, dass du jetzt gerade in dem Moment die Kohle dann jetzt nicht auf einen Schlag wieder zurückzahlen kannst, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man es über ein paar Jahre streckt mit irgendwie einer Rate von was weiß ich was, dann ist es ja eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass es funktioniert, ne?
Also im Worst Case, wenn es nicht funktioniert, verlierst du 50%, weil du musst dann diese Forderung selber, du kannst ja Geld ausschütten, aber du kannst auch Forderung ausschütten. Also du kannst die Forderung an dich, kannst an dich ausschütten und dann fällt das in dich zusammen. Nur es gehen halt auf dem Weg 25% Steuern verloren.
Okay.
Also das wäre so der Worst Case. Aber
alright. Ja. Ja. Okay. Oh, dann habe ich hier noch ein Ding bei dir gesehen. Das hatte mich dann ja auch ein kleines bisschen geschockt mit der Betriebsaufspaltung. Ja. Also sozusagen Firmensitz bei sich zu Hause.
Ja.
Und alles, was da irgendwie so drumherum passiert.
Ja.
Betriebsaufspaltung.
Das klingt ja gar schon nicht echt im Gesetz. Das war 1974 beim Bundesfinanzhof, also beim deutschen Finanzgericht in München. Und da hat er gesagt, was der Mann da gemacht hat, das kann doch nicht richtig sein. Wir müssen uns jetzt ein neues Wort ausdenken. Wie nennen wir das Ding? Betriebsausspaltung. So, das ist immer dann, wenn irgendetwas, was für die GmbH essentiell wichtig ist, nicht der GmbH gehört, sondern dem Gesellschafter. Also wenn du zu 100% eine GmbH hast und du vermietest deiner GmbH oder überlässt es auch kostenlos deiner GmbH ein Fabrikgebäude. Also ein Fabrikgebäude für eine Produktionsunternehmung, ja, ist halt essentiell wichtig. Und da hat der BFH über die Jahre hinweg auch schon ein Familienhaus und schon 2 Räume im Homeoffice, also 2 Homeoffice-Räume, wo auch Mitarbeiter sitzen können, drunter subsumiert. Und wir wissen aktuell nicht, ob auch ein Home-Arbeitsplatz-Ecke, 4 Quadratmeter mit Schreibtischstuhl, auch schon so wichtig ist für die GmbH. Meine Tendenz ist leider, das wird dazu kommen, weil wenn die GmbH noch nicht mal diesen Heimarbeitsplatz haben wird, dann hat sie ja gar keinen Ort mehr, wo der Geschäftsführer arbeiten kann. Und da ist der BFH leider jetzt nicht sagt, ach ja, hier LTE und kann man überall ins Café setzen mit Laptop und iPad. So denkt der BFH nicht. Der BFH sagt dann, da muss doch jeder ein Büro haben, wo ein Faxgerät steht. Ja? Mhm. Und dann wird der BFH sagen, boah, wenn das Büro nicht mehr zur Verfügung steht, würde es der GmbH sehr schlecht gehen. Und deswegen ist das eine wesentliche Betriebsgrundlage. Und wenn das so ist, das führt dann eben dann dazu, dass oben nochmal ein Einzelunternehmen entsteht, wo drin ich die GmbH erfassen muss und die Immobilie, also diese 3 Quadratmeter im Zweifel nur. Und das kann ich ja nicht mehr auflösen. Das ist dann quasi fast zu 99% untrennbar zusammen. Nur über 1%, über unglaublich komplizierte Strukturen kann ich das wieder lösen. Das tut erstmal nicht weh, aber das Nachteil ist, ich kann es nie wieder auflösen. Wenn ich es auflöse, muss ich das Unternehmen fiktiv mit dem Unternehmenswert an mich verkaufen und da kommen so hohe Steuern auf mich zu. Das kann ich mir nicht leisten.
Das heißt, was kann ich da tun? Und wenn ich es richtig verstanden habe, gilt das auch für eine Mietwohnung beispielsweise? Ja. Ich muss die Immobilie noch nicht mal besitzen, richtig?
Genau, weil du dann die Miete
hast. Was kann ich da tun?
Also, genau. Also wir sagen dann halt immer, seht zu, dass ihr noch woanders eine Bürofläche habt. Erste Variante. Zweite Variante, wenn die GmbH dir gehört und die Mietwohnung oder das Einfamilienhaus gehört dir und deiner Frau 50-50. Dann gehört dir nicht beides zu 100%, dann bist du aus der Nummer raus. So über so Modelle denken wir dann nach. Ja? Aber am allerbesten ist immer die GmbH woanders zu haben oder woanders noch ein Büro zu haben, was ein bisschen größer ist wie das Homeoffice und man arbeitet dann immer in einem anderen Büro, weil dann ist das die wesentliche Betriebsgrundlage, was die GmbH selbst fremd angemietet hat und nicht von ihrem Gesellschafter mitnutzen darf. Ja.
Ja, verstehe, okay. Alright. Ja, krasses Ding auf jeden Fall. Und da sagst du, das ist jetzt sozusagen, da weiß man jetzt noch nicht, ob man jetzt hier Zeiten, Remote, Homeoffice, alle irgendwie unterwegs ja. die ganze Zeit etc. Also viele Unternehmen, wo es gar keine Büroräume mehr gibt und so, da sagst du, also da wird sich noch zeigen, was da die Rechtsprechung sagt. Ja, ja?
80% meiner Mandanten arbeiten im Büro, die sind doch alle digital unterwegs. Ne? Und ich muss denen sagen, Leute, dazu gibt es noch keine Rechtsprechung, es tut mir furchtbar leid. Also ich meine, der BfH entscheidet doch 2021 erst die Fälle aus 2012. So, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis die neuen Fälle beim BfH sind. Ne? Und solange hat man einfach eine extreme
Unsicherheit. Im Optimalfall? Ja. Ja, okay, verstehe. Und meinst du, das ist dann so eine Prinzipiensache oder kann es sein, dass die das halt dann, wenn jetzt die Fälle von heute da in ein paar Jahren behandelt werden, verhandelt werden, dass das dann auch da im Prinzip allen klar ist und logisch argumentiert wird, ja klar, hier gerade auch nochmal der Corona-Schub und so weiter und so fort, Remote, alle und so weiter, ist das eine realistische Chance?
Also,
oder?
Also wenn, nee, halte ich für unwahrscheinlich, 20% Trefferwahrscheinlichkeit. Also sollte irgendwann im BfH-Urteil stehen, Änderung der Rechtsprechung, der Geschäftsführer kann ja remote arbeiten, dann geht das durch unsere Beraterschaft, durch alle Steuerberater, die sich damit beschäftigen, so, wow, was für eine Entscheidung, hat keiner mit gerechnet. Eher unwahrscheinlich,
leider. Okay, verstehe. Vielleicht müssten die einfach selbst noch ein bisschen remote arbeiten, oder?
Ja. Ja gut, aber du wirst halt nicht BfH-Richter mit 25, ne? Ja. Also du brauchst halt deine Berufsjahre und Berufserfahrung und bist nicht die Generation Remote.
Ja. Ja, verstehe. Okay, pass auf. So, dann hier, wenn ich mir das mal so ein bisschen durchgerechnet habe, dann ist es ja im Prinzip so, wenn ich jetzt als Gesellschafter, Geschäftsführer von einer GmbH, wenn ich sozusagen alles richtig adjustiere, meine Gehaltshöhe und so weiter und so fort, dass ich dann so ungefähr auf so eine Art Flat-Tax von 30% kommen könnte, oder? Ja. So 30% auf alles.
Ach so, du ist meinst das so? GmbH-Besteuerung mit Geschäftsführerbesteuerung. Also mit Besteuerung.
Genau. Das also wenn ich jetzt, ne, so Grund... Ja.
Okay, ich weiß, welche Strategie du meinst. Bekommt man hin, aber nicht auf das gesamte Einkommen. Also es gibt, beim Geschäftsführergehalt, manche zahlen sich null, manche zahlen sich so viel wie geht, und manche tarieren sich dazwischen aus. Und dazwischen gibt es zwei Möglichkeiten. Was musst du im Hinterkopf haben? Du musst im Hinterkopf haben, wenn ich das über die GmbH-Besteuerung mit 30% und Ausschüttung 25, bin ich bei 50% am Ende des Tages. So.
Ja.
Jetzt zahle ich mir aber erstmal nur ungefähr 30.000 Euro, weil bis dahin habe ich den Grundfreibetrag mitbenommen, bis dahin habe ich den niedrigen Steuersatz und alles, was ich jetzt on top noch zahle zu 30 Euro, wird mit einem Steuersatz von über 30% besteuert. Dann sage ich, wenn ich jetzt 100 Euro mehr Gehalt zahle, zahle ich darauf 31 Euro. Wenn ich die 100 Euro in der GmbH als Gewinn drin lasse, zahle ich 30%, also 30 Euro. Lasse ich das doch in der GmbH drin. Das also kann man sich gut merken, bei 30.000 Euro ist der Steuersatz 30%. Und deswegen zahlen sich viele Geschäftsführer nur 30.000 Euro. Bei Ehefrauen zusammen kann man in der Summe 60.000 zahlen, zusammen Veranlagung. Mhm. Und haben dann 30% über alles, auf die 30 oder 60.000 Euro mit Ehefrau zusammen. Ich bin da nicht so der Freund von. Mhm. Ich sage, geht hoch bis auf 60.000 Euro, beziehungsweise mit Ehefrau zusammen 120. Aha. Weil dann zahlst du zwar 42% und also genau bei 42% an dem Punkt bist du, weil das ist zwar jetzt erstmal 12 Euro mehr, aber auf Dauer musst du es ja aus der GmbH rausholen und zahlst nochmal 25. Dann lass es doch lieber freiwillig 42 zahlen und noch mehr rausholen, wie nur 30.000 Euro. Deswegen bist du tendenziell ein
bisschen über 30%. Okay, verstehe. So, und dann... Okay, verstehe. So, dass du dann sozusagen jetzt schon die etwas höhere Steuer zahlst, damit du später nicht nochmal für 25% rausholen musst.
Genau, du kannst halt jetzt von 31.000 bis 60.000 das für 12% Punkte mehr rausholen und müsstest später aber 25% zahlen. Dann sage ich, mach das doch lieber
jetzt. Ja. Okay. Okay, spannend. Ja, cool. So, pass auf. Dann habe ich hier noch. Das ist auch ganz geil wieder in deinem Content-Marketing-Funnel. Da ist das so das erste Thema, wo du dann die Leute auch mit catchst. Das ist das Thema hier Firmenwagen privat nutzen ohne Fahrtenbuch, ohne 1%-Regel.
Ja.
So, soll ich jetzt nur noch Ferrari kaufen und fahren oder wie läuft das?
Ja, Ferrari ist vielleicht nicht angemessen, ist ein bisschen zu viel. Aber so ein Porsche 911 ist, glaube ich, dafür das perfekte Beispiel. Das Steuergesetz, ich darf, mir sagen immer Leute, ich soll nicht sagen Lücke, aber das Gesetz hat wirklich an dieser Stelle eine Lücke. Und zwar ist es so, dass du kennst doch Häuser. Also du kannst ein Haus kaufen für 100.000 Euro und kannst die Immobilie abschreiben, wenn du sie vermietest. Und wenn du sie aber jetzt nach 10 Jahren verkaufst, hast du sie abgeschrieben und kannst sie trotzdem steuerfrei verkaufen. Das ist doch eine Lücke. Das ist doch nicht richtig. Du kannst abschreiben und trotzdem mit Gewinn. Da müsstest du zumindest mal die Abschreibung rückwärts drehen. Aber nee, Gesetz sagt komplett steuerfrei. Und wenn du diese Lücke mal wirklich systematisch erkannt hast, dann kannst du die übertragen auf andere Sachen. Zum Beispiel auf ein Auto. Wenn ich jetzt ein Auto kaufe und dir vermiete, kann ich es abschreiben und die Mieteinnahmen, die ich von dir bekomme, kann ich mit der Abschreibung verrechnen. Und wenn so ein Auto 120.000 Euro kostet, dann sagt man, komm, 1% Leasinggebühr, die du zahlen müsstest, ne? Das wären dann 1.200 Euro im Jahr, sind 1.200 im Monat, sind 15.000 im Jahr. Das ist zufällig ziemlich genau die Abschreibung, wenn ich das durch 6 Jahre teile. Das heißt, die Einnahmen und die Abschreibung ist bei mir plus minus null, aber du musst mir Geld überweisen. Und du kannst es komplett als Betriebsausgabe abziehen. Und ich schreibe das Ding ab. Und nach 6 Jahren ist es Buchwert null. Ich habe die Einnahmen nie versteuert. Und jetzt verkaufe ich den Porsche noch für 80.000. Die sind doch steuerfrei, die 80.000. Jetzt gibt es andere Steuerberater, die sagen, nee, Herr Jun, Sie müssen nicht ein Jahr warten, sondern Sie müssen dann 10 Jahre warten. Nee, die haben den Satz 4 und den Satz 2 nicht richtig kombiniert. Weil das ein Wirtschaftsgut des täglichen Gebrauchs ist, kann ich das sogar jederzeit steuerfrei verkaufen, das Auto. Ja, hat der Gesetzgeber in seiner Gesetzesbegründung ausdrücklich als Auto bezeichnet, also als Beispiel. Und ja, das funktioniert. Also nicht 10 Jahre über Häusern, sondern viel früher jederzeit, auch nach 3 Monaten theoretisch. Und ja, so sauge ich das Geld bei dir als Betriebsausgabe ab, kommt zu mir. Du machst die Betriebsausgabe geltend und ich kann die 80.000 Euro komplett steuerfrei verkaufen. Und wenn du jetzt nicht du bist, sondern du könntest ja auch meine GmbH sein, dass ich an meine eigene GmbH verkaufe, bei meiner GmbH komplett Betriebsausgaben abziehe und auf privater Ebene die Verrechnung vornehme und dann steuerfrei verkaufen kann, das Auto. Schon ein cooles Ding.
Und das ist ein cooles Ding. Und auch das machst du in der Realität, du und deine Mandanten? Oder ist das
genau, das ist halt so ein, das ist halt so ein Spiel,
theoretischer...
Also das lohnt nicht, wenn man uns in der Kanzlei damit jetzt beauftragt, sondern wir haben da teilweise online kostenlos einen Mustervertrag für die Vermietung zur Verfügung gestellt. Das kann man runterladen, in Word kann man das bearbeiten. Ich erkläre dann noch kurz, wie es geht. Und das ist so ein Selbstbastel-Ding und ich muss sagen, da wird eine Rückfrage vom Finanzamt kommen, so nach dem Motto, der Steuerpflichtige, bist du noch ganz sicher, was machst du hier? und ja.
Das einfach, habe ich beim Jun gelernt.
Ja, genau, ich schicke mal den Link. Die Frage muss kommen. Also macht halt für diejenigen Sinn, die sagen, komm, ich will jetzt auch rauskitzeln, was geht, wenn es legitim ist. Ne? Und da diskutiere ich mit dem Finanzamt. Ja.
Und wie läuft dann so eine Diskussion in der Realität ab? Also ist das jetzt eine Riesendiskussion, die ich da machen müsste mit denen? Oder müsste ich da sogar noch irgendwie vor Gericht ziehen? Oder?
Du hast einen Entscheidungsbaum. Nee, der Finanzbeamte checkt er das. In 50% der Fällen interessiert er sich gar nicht dafür. In den anderen 50% der Fällen fragt er nach. Lieber Steuerpflichtiger, da hast du ja so und so gemacht. Leg mal bitte die Verträge vor. Und dann in 50% der Fällen ist das dann auch wieder erledigt. Und in den anderen 50% der Fällen diskutiert man, da muss man nochmal einen Einspruch schreiben, also muss man ein bisschen Papier hinterher schicken und dann fängt es an leider teuer zu werden. Und dann in 50% der Fällen, dann wieder ist es wieder erledigt, anerkannt. In den anderen 50% muss man sich entscheiden, klagt man oder nimmt man die Niederlage hin. Und dann muss man halt 50% mal 50% mal 50% einmal ausrechnen.
Das heißt, der richtige Hassel, der mich richtig viel Zeit und Nerven im Zweifelsfall Geld kostet, der ist in 12,5% der Fälle dann der Fall.
Ja, genau, so ist es.
Das jetzt
so
richtig.
Und das Modell hat ja 2 Vorteile. Erstens kann ich steuerfrei verkaufen. Das habe ich auch schon mit einem Betriebsführer durchdiskutiert, sogar mit dem Video gemacht. Das Video könnte man sogar auch dem Finanzbeamten dann schicken. Der Betriebsführer hat mit einem anderen Betriebsführer einen Fachbeitrag dazu geschrieben. Also, dass es steuerfrei veräußerbar ist, den Vorteil kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Der andere, also die 12,5%, die betreffen dann auch nur den 1%-Regel, dass man die vermeiden möchte. Das ist ja der zweite große Vorteil. Ja? Aber den steuerfreien Verkauf, allein deswegen würde ich das schon machen. Da bin ich ja zumindest kostenlos Auto gefahren.
Ja, cooles Ding.
Ja.
Hast du zum Abschluss noch irgendein Lieblingsding? Irgendwas, wo du sagst, hey, das ist was, das kannst du immer wieder gut raushauen und es sorgt für Staunen bei den Leuten.
Der Klassiker ist eine atypisch stille Gesellschaft an der eigenen GmbH. Was ist das? Da kann man schon mal 4.000 Euro Steuern mitsparen, Jahr für Jahr. Was ist das? Eine GmbH muss ab dem ersten Euro 30% Steuern zahlen. 15% Körperschaftsteuer, 15% Gewerbesteuer. Wenn sich jetzt die Ehefrau, der Ehemann, ein volljähriges Kind, wer auch immer, irgendjemand oder die Holdinggesellschaft im Zweifel oder die Schwester GmbH mit einer minimalen Einlage, vielleicht mit 1% als atypisch stiller Gesellschafter an meiner GmbH beteiligt, dann bekommt er natürlich auch 1% des Gewinns ab. Okay, ist auch ein guter Bekannter, geht vielleicht mit 0,1% oder 0,001, darum geht es nicht. Aber steuerlich entsteht an einer Personengesellschaft wie eine GbR, OAG, nur wir nennen das dann halt atypisch stille Gesellschaft. Und Personengesellschaften bekommen dann bei der Gewerbesteuer einen Freibetrag von 24.500 Euro. Und so muss ich alle Gewinne, die in meiner GmbH ankommen, die ersten 24.500 nicht der Gewerbesteuer unterwerfen. Ja, und bei einem Steuersatz bei der Gewerbesteuer von 15% auf 24.500 Euro sind das je nach Gemeinde 3.500 bis 4.200 Euro. die ich jedes Jahr spare. Und je nach Unternehmen muss ich dann irgendwie 50.000 Umsatz machen, um 8.000 Gewinn zu machen, um von 8.000 Euro 4.000 Euro Nettogewinn zu machen. Das ist genau der gleiche Effekt, den ich dann da habe. 4.000 Euro Nettogewinn, weil Steuersparnisse sind im Brutto gleich netto. Geht für jede GmbH, ganz einfach.
Das heißt, da wird dann die Kapitalgesellschaft auf einmal zu so einer Art Personengesellschaft.
Genau, aber nur steuerlich. Also der Geschäftsführer merkt eigentlich gar nichts davon. Briefpapier bleibt das Gleiche. Das ist eine Innengesellschaft. Also stille Gesellschaft heißt auch, es bekommt keiner mit, es ist still. Ist eine Innengesellschaft.
Ja.
Und es ist halt nur ein steuerlicher Effekt, der da hervortritt. Ich muss eine Steuererklärung mehr machen, um diesen Freibetrag in Anspruch nehmen zu können. Ja. Aber das war es dann auch schon.
Gibt's, also Nachteil sozusagen wäre eine weitere Steuererklärung. Gibt es sonst noch irgendwas, was oder irgendwie ab einer bestimmten Höhe erst oder sonst? Eigentlich ja nicht.
Man sollte 24.500 Gewinn gemacht haben in dem Jahr. Ne? Und dann setzt man das einmal auf und spart Jahr für Jahr 4.000 Euro an dieser Stelle. Ne?
Okay, und man sollte der Person auch irgendwie vertrauen, der man da den Prozent zum Beispiel.
Ja, wir schreiben natürlich dann in den Vertrag rein, dass es von beiden Seiten jederzeit kündbar ist, dass die Abfindung für die Person nicht so hoch ist. Wir, wir schließen das schon ein bisschen, wir sichern das schon ab auf jeden Fall. Ne?
Ja. Okay. Ja, okay, alles klar.
So sieht's aus. Ja, deswegen macht man das klassischerweise mit dem Ehemann oder Ehefrau als Gesellschaft, die nicht in der GmbH tätig ist, ne? Die eigentlich völlig neutral von der GmbH ist, die nur meine Ehefrau oder mein Ehemann ist.
Ja, cool.
Ja, so sieht's aus.
So, ja, cool, cooles Ding. Jetzt haben wir hier bald Bundestagswahl. Wir sind jetzt hier kurz vor September 2021. Und ja, was denkst du, was kommt auf uns zu? Also neue Regierung höchstwahrscheinlich, während Corona massiv Geld ausgegeben von Staatsseiten, die Kohle muss irgendwie wieder reinkommen oder gedruckt werden, eins von beiden oder vielleicht auch beides. Was ist deine Prognose so? Womit müssen Unternehmer, Gesellschaften, Kapitalgesellschaften, sagen wir mal in den nächsten Monaten bis Jahren so rechnen? Was denkst du?
Das ist natürlich schwierig. Also Hauptthema ist die Vermögenssteuer. Also es gibt ja eine Vermögensabgabe, die ja einmalig sein soll, um die Corona-Kosten zu decken. Stand jetzt eher unwahrscheinlich. Vermögenssteuer, ja, darüber wird wahrscheinlich nach der Wahl intensiv diskutiert werden, je nachdem, wer sich da durchsetzen kann. Und aktuelle Tendenz ist ja so wirklich ab 1 Million Euro, 1%, ne, das tut schon weh, weil da wird ja Unternehmen hochbewertet, da werden Immobilien hochbewertet bei dem Bewertungsverfahren, wahrscheinlich, was dann kommen wird. Und das löst dann schon vieles aus. Und das wird dazu führen, dass vielleicht viele große Unternehmen wieder darüber nachdenken oder wohlhabende Personen auszuwandern, was wiederum die Wegzugsteuer auf den Plan ruft. Deswegen beraten wir gerade ganz viel dazu, jetzt noch auszuwandern, für den Fall, dass eine Vermögensteuer dazu kommt, noch zum Zeitpunkt, wo die Wegzugsteuer noch nicht so richtig in Kraft getreten ist, die harte Regelung ab nächstem Jahr. Das ist ein total spannendes Thema. Natürlich wollen viele Parteien die Steuersätze erhöhen. Im Rahmen, die Abgeltungssteuer von 25% soll eventuell abgeschafft werden. Da glaube ich aber nicht, dass das kommt. Ich glaube, die Themen werden sich erstmal um das Thema Vermögensteuer drehen.
Ja. Wieso glaubst du nicht, dass das kommt? Abschaffung, Abgeltungssteuer? Dann wäre normaler Einkommensteuersatz wahrscheinlich dann,
Fall, oder? Es gibt bei der Abgeltungssteuer zwei Punkte. Das eine ist, ich zahle dir Zinsen. Dann kann ich die Zinsen vielleicht als Werbungskosten oder Betriebsausgaben mit bis zu 45% abziehen und du musst nur 25% Steuern zahlen. Das ist unfair. Das kann ich verstehen. Der andere Punkt ist aber, dass deine GmbH schon 30% Steuern gezahlt hat, du die 70% ausschüttest und dann willst du natürlich nicht nochmal 45% zahlen, hast du ja 30 und 45 gezahlt. Das heißt, man müsste das an dieser Stelle wieder splitten. Also für die GmbH wird es bei 25% bleiben, weil das wäre sonst eine doppelte Belastung, ja, mit Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und dann nochmal Einkommensteuer voller Tarif. Für die Zinsen kann ich mir das vorstellen, aber was macht es wieder so kompliziert? Für das eine machen wir das so, für das andere machen wir das anders. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man das Thema nicht anpackt, sondern halt irgendwie so eine Vermögensteuer einführt, eine einmalige Corona-Abgabe einführt, vielleicht den Soli vielleicht auch ein bisschen switcht, weil damit hat man einen Hebel, so man hat die neuen Bundesländer subventioniert, um die Kosten zu neutralisieren. Vielleicht nutzt man den Hebel wieder, anstatt den abzuschaffen, widmet man ihn um. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen.
Glaubst du, Unternehmenssteuer generell, also hier Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, dass das nochmal erhöht werden könnte auch? Oder ist das eh schon international, sagen wir mal, jetzt schon so unwettbewerbsfähig, dass es schwierig wird, das weiter zu erhöhen?
Genau, das ist das Thema. Wir hatten bis 2008 hatten wir 40%, jetzt sind wir bei 30% für beides zusammen. Warum macht der Gesetzgeber sowas? Ja klar, weil der guckt sich die anderen Länder an, der guckt sich Niederlande an mit 25%, der guckt sich Österreich mit 25%, der guckt sich Spanien mit 25% an. Wenn wir 40% machen, führt das auch dazu, dass große Unternehmen immer sich verlagern und woanders gründen. 40% können wir nicht mehr machen, 30% ist eine feine Sache. Also ich weiß es nicht, aber Stand jetzt, ich würde es als Politiker nicht anpacken. Ist ja ein Wettbewerb mit anderen Ländern.
Ja. Alright, Christoph, cool. Wir haben ja auch schon ein, zwei Kommentare im Chat. Coole Tipps, danke.
Ja.
Lese ich hier zum Beispiel.
Sehr schön.
Wo findet man dich? Wo findet man, wenn man jetzt mehr von deiner Magie sozusagen sehen und hören möchte?
Ja, einfach mal bei
wo YouTube. Wo findet man dich?
Bei YouTube meinen Namen eingeben, Christoph Jun, oder irgendwie Steuerberater eingeben, wenn ich gut bin. Wenn man beim Online-Marketing gut funktioniert, müssen wir mit dem Wort Steuerberater ganz oben kommen bei YouTube. Ja, da findet man mich. Und da gibt es so über 200 Videos mit 200 einzelnen Gestaltungen. Teilweise super komplizierte für andere Steuerberater, teilweise aber auch, wo der Laie ganz vorne abgeholt wird. Und da ist für jeden etwas dabei. Ja.
Wie viele neue Videos produzierst du eigentlich so, sagen wir mal, pro Woche oder so?
Genau, in der Regel produzieren wir zwei. Eins geht dann Mittwoch online, eins Freitag. Mittwoch kommt in der Regel um 16 Uhr immer eine Gestaltung, also irgendwas, was die Steuer reduziert. Und freitags kommt dann halt mal ein Interview mit einem Betriebsprüfer, wie so eine Betriebsprüfung abläuft. Da wird mal erklärt, was eine Steuerhinterziehung ist. Also irgendwas, womit man keine Steuern spart, sondern aber was halt im Steuerrecht nice to know ist. Ja,
ja. Alright. Gut, tausend Dank, lieber Christoph. Michael. Werde ich natürlich auch alles drunter verlinken, ist ja logisch.
Super.
Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und macht jod.
Du auch, Michael.
Schöne Grüße nach Kölle.
Ja, Grüße zurück. Ciao.